125er Champs Folge
23.
23. Ihr hört schon an dem Ton, der gerade da von nebenan kam, quasi. Der Moritz ist wieder mit dabei. Moritz, schön, dass du als Co-Host wieder mit am Start bist.
Ja, vielen Dank. Das war kein Einspieler. Das ist meine Wenigkeit, die hier gerade dem Jens eiskalt die Folgennummer abgestibitzt hat.
Genau. 23. Folge schon. Und genau. Thema dieser Ausgabe, das ist ganz einfach an der Jahreszeit festzumachen. Wir bewegen uns ja in großen Schritten auf die volkstümlich genannte dunkle Jahreszeit. Die Tage werden kürzer bis viel zu kurz.
Ich will es gar nicht hören, ey.
Und mit kurzen Tagen heißt auch weniger Sonne. Und weniger Sonne heißt irgendwie auch, ey, winterkalt, ekelig. Nun denn, wir wissen also aus eigener Erfahrung, ich denke, Moritz, du auch. 125er waren für uns auch immer so ein kleines Gefährt für die Freiheit, um irgendwie unabhängig von anderen Leuten oder unabhängig vom Nahverkehr irgendwo hinzukommen. Das ging natürlich nicht nur bei schönem Wetter und Sonnenschein, so Badeseemäßig, sondern auch im Winter, weil Fußballtraining, was weiß ich, Schule oder sonst was, geht ja auch im Winter weiter. Deswegen wollen wir mit euch darüber sprechen, fahren im Winter, und zwar weniger, worauf ihr beim Fahrzeug achten müsst, sondern wir wollen vielmehr darüber sprechen, was denn wichtig wäre so in Sachen Bekleidung, damit man halt nicht drauf sitzt und denkt, ich komme als Schneemann oder Eiszapfen irgendwo da an, wo ich hinkommen möchte. Deswegen gleich an Moritz die Frage. Moritz, ich weiß ja, du redest hier immer so ganz cool und lässig, aber bist du denn überhaupt im Winter gefahren oder warst du mehr so ein Weichrecht?
Ich bin tatsächlich im Winter gefahren, und zwar bei Wind und Wetter, weil ich meistens herzlich keine Lust hatte, viel, viel früher aufstehen zu müssen, um diesen verdammten Schulbus zu erwischen. Und dann fiel die Wahl dann doch ganz oft auf die gute alte Yamaha WR125X Baujahr 2015, die ich damals besaß. Und die habe ich bei Wind und Wetter dann zur Schule und zurückgescheucht, komme, was wolle.
Dann fangen wir doch gleich mal, wie sah denn deine Bekleidung damals aus? Fangen wir mal mit dem Beinkleid an, umgangssprachlich Hose genannt. War es die normale Jeans oder der Jogger oder was war's?
Natürlich nicht. Also die extremste Variante, die war, glaube ich, Funktionsunterwäsche auf jeden Fall drunter. Dann die normale Schulhose, weil man will ja in der Schule cool aussehen. Dann eine schöne fette Textilhose drüber und das Beinkleid. Ich denke, man nimmt auch das Schuhwerk dazu. Das war dann tatsächlich ein dicker Stiefel und ich hatte meine coolen Sneaker dann im Rucksack dabei. So war mein Unterkörper-Setup quasi.
Okay, also wirklich gleich so, dass du hingefahren bist, weil ich vermute mal, du hast ja auch deine Thermo-Unterwäsche dann quasi nicht in der Schule weitergetragen, weil das ist ja meist beheizt.
Das kam drauf
an. Und das
an.
Sieht dann irgendwie beim Sport auch ein bisschen komisch aus, wenn du einmal so, oh, Moritz, heute Feinripp-Schisser.
Ja, klar.
Scheiß.
Wie immer.
Da werden wir richtig heiß hier, nein. Also du bist dann quasi jedes Mal früh angekommen, nochmal kurz auf die Toilette und einmal hier nicht so Gewicht gemacht, sondern quasi umgezogen.
Genau, einmal die Klamotte getauscht, ins coole Schuloutfit geschmissen und dann in den Klassenraum rein.
So sah das aus. Nicht schlecht. Und auf dem Rückweg vielleicht dann immer das gleiche nochmal.
Das gleiche Prozedere. Oder es ist ein bisschen wärmer geworden, dann hat man vielleicht die Unterhose ausgelassen. Hat sich nur noch die Motorradhose übergezogen und ist dann los, ja.
Okay, und obenrum dann das gleiche quasi, also auch da Thermounterhemd, dann normaler Schulpulli und dann Motorradjacke drüber.
In den extremsten Fällen, ja. Das war so mein wärmstes Setup. Optional war natürlich die Funktionsunterwäsche, da musste man immer so abwägen. Es ist jetzt wirklich so klirrend kalt, dass ich...
Wie weit musstest du fahren damals?
Oh, das war nicht lang, das waren vielleicht 25 Minuten oder so. Aber das reicht halt im Winter bei diesen tiefen Temperaturen, um dich richtig, richtig auszukühlen.
Man spricht ja gern vom Windchill-Effekt, ne? Also dass dann die gefühlte Temperatur durch den Wind halt natürlich massiv nach unten geht, als wenn man halt immer stehen würde. Ja. Was ganz spannend ist, du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast sozusagen so ein Base-Layer, wie man fachsprachlich sagen würde, getragen, also einfach eine Körpernahschicht oder eine Schicht auf dem Körper.
Genau.
Dann quasi was drüber und dann noch was drüber und das noch was drüber quasi als Schutzschicht in Sachen Regendichtigkeit vermute ich, aber als auch letzte Isolations- als letzte Wärmeschicht, die Motorradklamotten.
Ja.
Das kommt ja einem berühmten Prinzip ziemlich nah. Erinnerst du dich an welches?
Da habe ich das gute Zwiebelprinzip angewendet.
Genau.
Könnte ich euch draußen auch sehr empfehlen. Super vielseitig, super anpassbar auf jede Situation. Vor allem, wenn man dann noch einen Rucksack dabei hat, wo man ein paar Schichten aufbewahren kann. Das ist eigentlich mega. Da bin ich sehr, sehr gut mitgefahren in den 2 Jahren, wo ich das Programm durchgespult habe.
Genau, also Zwiebelprinzip ist wirklich so, dass man halt verschiedene Schichten übereinander anzieht. Dabei gibt es natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht genau, Vor- aber auch Nachteile. Der Vorteil ist, du hast es gerade schon gesagt, du kannst ja mit jeder Schicht genau regulieren, wie du es brauchst, also sprich, wie viel Wärme braucht mein Körper gerade, kann ich dann auf entsprechende Außentemperaturen drauf eingehen oder nicht, muss ich noch mehr anziehen, muss ich noch weniger anziehen, also immer was oben drüber. Was natürlich aber beim Zwiebelprinzip wichtig ist, ist, dass ihr natürlich anfangt, nicht irgendwie so ein Baumwollteil, was sich irgendwie, wenn ihr dann schwitzen solltet, vollsaugt und dann ihr irgendwie klebrig auf eurer Haut hängt, sondern ihr müsst natürlich schon als Grundprinzip eine Schicht haben, die die Körperwärme am besten gleich ein bisschen speichert, aber wenn natürlich Feuchtigkeit entsteht, diese nach außen transportiert. Yes. Weil wenn die feuchte Klamotte bei euch auf dem Körper bleibt und es wird kalt, dann wird euch richtig kalt. Und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig kalt. Und im Winter habt ihr halt keine Chance, das irgendwie ja auszugleichen, weil im Winter ist halt einfach Winter, ist halt immer kalt, ne?
Das stimmt, ja.
Deswegen Zwiebelprinzip da cool, also so einen guten Baselayer haben, dann was drüber ziehen und außen dann halt praktisch noch die wasserdichte, letztendlich noch weiter isolierende Schicht. Mhm. Ist ziemlich cool. Ein Unterschied, den man machen kann, ist halt, oder ein kleiner Nachteil halt von diesem Zwiebelprinzip, um dann gleich noch auf einen Unterschied drauf sprechen zu kommen. Ihr müsst natürlich immer entsprechend Klamotten mitnehmen und es baut natürlich auf. Also bei Moritz wäre es jetzt zum Beispiel so, er hat es ja gesagt, er hat eine lange Unterhose drunter, er hat seine Schuhe, Jogger, Jeans, was weiß ich, drunter gehabt und darüber die Motorradhose.
Genau.
Das heißt, die Motorradhose, die eigentlich ja passend wäre für nur irgendwie Unterwäsche und dann direkt auf Bein getragen, passt dann wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Ja, das hat man dann immer so ein bisschen in der Bewegungsfreiheit gemerkt. Da war man doch schon immer ziemlich so Michelin-Männchen-mäßig gestopft unterwegs. Muss man natürlich darauf aufpassen, dass man da noch genug Beinfreiheit hat, um das Motorrad zu kontrollieren am im besten
genau,
Fall.
Und es hat natürlich auch den Nachteil, wenn du halt Klamotten kaufst, die so viel Weite noch als Reserve haben, gerade so im Protektorenbereich, und du fährst dann wieder im Sommer mit den gleichen Klamotten rum, dann sitzen die Protektoren natürlich nicht knackig eng am Bein, sondern ein bisschen wabbeliger und können im Zweifelsfall beim Sturz halt verrutschen.
Yes.
Deswegen, es gibt immer so, das meinte ich halt vorhin so mit Zwiebelprinzip, das ist eigentlich prinzipiell ein gutes Prinzip, weil es auch relativ kostengünstig umzusetzen ist, weil jeder von euch, wenn er vielleicht Fahrrad fährt, Mountainbike fährt durch den Wald oder er geht Skifahren und so weiter oder macht irgendwas auch draußen irgendwie, dann hat fast jeder von euch irgendwie so ein Baselayer im Schrank liegen, sei es für den Oberkörper, sei es für die Beine. Mhm. Und dann kann man darauf halt relativ gut und für kleines Geld aufbauen. Hat aber, wie gesagt, den Nachteil, die Motorradklamotte, wenn man sie dann halt so als Ganzjahreskonzept nutzen möchte, muss dann weiter ausfallen mit den entsprechenden Nachteilen, dass es dann halt vielleicht nicht so perfekt sitzt, wenn man halt im Sommer noch unterwegs ist.
Genau.
Muss man auch fairerweise sagen.
Das stimmt wohl. Aber entweder man holt sich eine separate Winterklamotte oder man achtet eben drauf, dass das halbwegs passt und dann zieht man vielleicht nicht die dicke Jeans an, sondern nur die dünnere Jogginghose, die man unter
Wobei, man muss natürlich fairerweise sagen, sowas fällt halt, also es gibt ja diese Aspekte der aktiven Sicherheit und es gibt ja die Aspekte der passiven Sicherheit. Mhm. Und das mit nicht kalt werden fällt halt unter passive Sicherheit und das wird oft massiv unterschätzt, weil kannst im Zweifel, ich sage es jetzt einfach mal ganz plakativ, lieber einen Protektor weglassen, aber dafür nicht frieren, als einen Protektor tragen, aber frieren, weil wenn du länger halt frierst, wirst du viel unkonzentrierter und dir fällt das Motorradfahren viel, viel schwieriger, als wenn du halt einen Protektor weglassen würdest. Halt.
Ja.
So, dann haben wir gesprochen, Zwiebelprinzip. Das Gegenteil davon wäre halt einfach, man trägt irgendwie ganz normal was unter seiner Motorradklamotte, aber die Motorradklamotte an sich hat halt einfach so eine gute Isolationswirkung, halt sprich eine Gore-Tex oder Sympatex oder sonst viel Membran drin, hat ein Thermofutter drin, das gibt's ja mittlerweile auch für viele Klamotten und so weiter und ist dann entsprechend gut aufgebaut. Es gibt verschiedene Klamotten, wo du dann praktisch halt eine Thermoweste hast, darüber ziehst du dann irgendwie dann die Sympatex-Jacke oder sowas, die du einknöpfen kannst und dann ziehst du drüber nochmal die normale Motorradklamotte, die normale Motorradjacke, das kannst du alles miteinander verbinden. Das ist dann auch dieses Zwiebelprinzip innerhalb der Motorradklamotte an sich, trägt aber dann auch ganz schön auf, muss man auch fairerweise sagen. Und man muss dazu auch dann sagen, die eigentliche Motorradschicht außen bei diesem Aufbau ist dann oft, wenn es so konstruiert ist, nicht wasserdicht, so, sondern weil darunter trägst du ja meist dann das Sympertex-Futter oder sowas. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch die Sachen, wo das dann im Außenlaminat fest vernäht ist halt. Ich bin eher ein Freund von letzterem, ist aber leider auch die teuerste Variante, weil da musst du maximal halt ein Thermofutter drunter ziehen, weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn du halt viel zwiebelst, in Anführungszeichen, also viele Schichten übereinander packst, dann bist du nachher einfach echt wie so ein Michelin-Männchen, wie so ein, was weiß ich, Eisbär, ja, kommt dir sofort so, genau, irgendwie Arme an Winkel oder sowas, geht gar nicht mehr oder so. Mhm. Und es kommt dir alles so ein bisschen komisch vor. Vor allen Dingen, wenn du halt zu eng trägst, und das darf man auch nicht beim Zwiebelprinzip vergessen, wenn man zu eng trägt, können sich halt keine isolierenden Luftschichten zwischen den einzelnen sozusagen kleinen Stücken bilden. Und Luft ist ein hervorragender Isolator. Und wenn ich halt alles Press auf Press trage, ist natürlich auch ein bisschen blöd.
Ja, verstehe.
Ja.
Ist gar nicht so einfach, wie man da manchmal denkt.
Ja, ne? Ja, aber wie gesagt, Zwiebelprinzip kostet wenig, lässt sich gut umsetzen. Ein Ding, wie man es machen kann. Andere Dinge habe ich gerade schon gesagt. Also man kauft sich eine Motorradklamotte, wenn man halt pendeln möchte, die enger sitzt, in Anführungszeichen, dafür ganz jahrestauglich ist und wo dann praktisch so eine gute Isolationsschicht über ein Thermofutter sowas gegeben ist. Oder natürlich, was man auch noch machen könnte, es gibt so, früher gab es das von Hangerike mal, hieß es, glaube ich, so Thermoboys, also es gibt wirklich für den Winter so Einteiler, in die du reinschlüpfen kannst, so, die dann aber wirklich in erster Linie isolieren. Mhm. Also es kommt dir so vor, ich weiß nicht, wie weit bei euch so die Kindergartenzeit oder sowas vorbei ist. Das gab es ja früher so immer so, wenn man draußen tobte als Kleinkind, so diese Einteiler, so Schneeanzüge, ne? Kennt man ja. So, und das gibt's halt auch quasi als den Schneeanzug für Motorradfahrer, zum Teil auch sogar mit Protektoren nachrüstbar. Aber da muss man immer gucken, wie abriebsfest ist dann praktisch die äußere Schicht und so weiter. Mhm. Da geht es aber prinzipiell eher darum, zu isolieren, ja, und das dann überzuziehen halt. Aber auch sowas gäbe es. Nun kommen wir aber mal, nachdem wir über den Oberkörper gesprochen haben und über die Beine. Und wir haben schon gesagt, frieren ist das Allerbeschissenste. Also ihr müsst irgendwas tun, dass ihr nicht friert. Kommen wir mal zu, du hast vorhin schon Schuhe angesprochen. Du hast gesagt, du trägst dann eine dicke Stiefel oder sowas, die du mitgenommen hast und noch ein paar Sneaker hinten im Rucksack. Ich finde trotzdem Schuhe so ein bisschen problematischer, in Anführungszeichen, weil du kannst ja in Schuhen meistens nicht irgendwie 10 Paar Socken anziehen.
Ja, das stimmt.
So. Gibt es da einen Trick, was du gemacht hast oder sowas? Oder hast du einfach gesagt, ich leide? Ich
habe mir meistens dann doch, wie getreu nach dem Zwiebelprinzip, dann die normalen Socken angezogen, dann noch fette Skisocken drüber und dann eben in meine normalen Motorradstiefel, die auch schon relativ gut isoliert waren. Das waren jetzt keine super dünnen Motorradsneaker oder so, das waren schon richtige Stiefel. Und dann ging das für meinen Schulweg. Gäbe es aber bestimmt ein paar bessere Optionen, wenn man da wirklich nach anderen Alternativen sucht.
Genau, also ich fand immer so bei Stiefeln ganz wichtig, dass die dann auch eine Membran irgendwie haben, weil bei Stiefeln oder Extremitäten, so die ganz außen liegen, merkt man halt, wenn der Wind dann zieht.
Super empfindlich.
Das ist dann halt, wo es dann schnell kalt wird. Wer das nicht hat, es gibt mittlerweile Socken mit Gore-Tex-Membran.
Oh.
Auch eine Sache, die man ausprobieren kann.
Das wusste ich gar nicht.
Genau, also da wäre es halt eine Option, ob man dünne, normale Socken anzieht und da halt einfach dann Gore-Tex-Socken drüber zieht. Man braucht natürlich immer noch ein bisschen Luft im Schuh. Die kosten ein bisschen mehr. Was man auch machen kann, sind Neoprensocken. Geht auch. Also so auf dem Taucherbedarf. Die sitzen auch meistens ein bisschen labbriger oder so. Aber die gibt es dann meist auch für kleines Geld, in Anführungszeichen. Und was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn man das so gut gemacht hat und dann fährt, dann geht das eigentlich auch alles. So, weil mit Glück kommt noch so ein bisschen Motorabwärme bei den Füßen an und so weiter. Mhm. Aber ich bin einmal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie kalt es da war, minus 12, minus 13 Grad oder sowas. Mit dem Moped, das war zum Glück eisfrei, zur Arbeit gefahren. Mhm. Und dann gab es leider einen Unfall und die Straße war gesperrt. Ich musste absteigen, also stehen. Und habe dann mit den Füßen auf dem Boden gestanden. Und da war für mich das Allerschlimmste die Bodenkälte, die dann quasi über den Schuh in den Fuß gezogen ist. Mhm. Weil die Isolation nach unten ist halt, dadurch, dass du mit dem ganzen Gewicht drauf lastest, ne, hast du wenig Isolationsschicht, keine Luft dazwischen.
Keine Luft.
Ist echt kacke, dass du nachher wieder auf dem Motorrad saß, Seitenständer raus und die Füße auf die Rasten gepackt habe, weil es da diese Bodenkälte nicht gab. Mhm, weil das war für mich so ein Ding so, wo ich gedacht habe, ey, Alter, ey, die frierst ja gleich fest, das gibt's gar nicht. Das war so arschkalt vom Boden her. Mhm. Es hat so durchgezogen, so wirklich merkst du in den Füßen, es fing an zu kribbeln und so denkst du, oh, what? Und dann wieder hoch und
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, oder? Auf diese beheizbaren Fußsohlen einladen?
Die gäbe es auch. Also da muss man auch sagen, es gibt mittlerweile beheizbare Klamotten für praktisch überall. Es gibt beheizbare Socken, es gibt beheizbare Einlegesohlen, es gibt beheizbare Westen, es gibt beheizbare Unterhosen und so weiter. Mhm. Ey, da muss man aber immer natürlich gucken, ob man das braucht.
Beheizbare Unterhosen.
Ja, so lange, weißt du so. Also, also ich meine nicht so die klassische Boxershort nach dem Motto, immer warme Eier oder so. Ne? Ja, 5-Minuten-Ei. Nein, natürlich nicht. Sondern einfach, also so Thermo-Unterwäsche beheizbar. Es gibt beheizbare Handschuhe. Handschuhe reden wir gleich nochmal. Mhm. Und ja, das gibt es, aber ich bin da immer so, man muss mal immer gucken, wo kommt der Strom her? Muss ich das ans Bordnetz anschließen? Kann ich das ans Bordnetz anschließen? Mhm. Ist das Bordnetz dafür überhaupt ausgelegt? Weil wir machen, wo man Strom in Hitze verwandelt, fließt meist immer eine relativ hohe Stromstärke, taugen die Kabel dafür, brennt irgendwas durch. Also ich bin immer so ein Freund davon, keep it simple, halt so einfach, wie es geht.
Ja.
Und dann guckt man halt immer, dass man gut isoliert erstmal ist, weil die meisten Sachen, das war ja vorhin auch schon gesagt, was du halt irgendwie für Skifahren anziehen kannst, kannst du natürlich auch fürs Motorradfahren anziehen. Ja?
Yes.
Das ist Blödsinn, dass man dann so ein gelabeltes Produkt nicht da nehmen kann. Genauso irgendwie Rückenprotektor. Wer reiten geht oder wer Skifahren geht und da irgendwie nach Level 2 einen Rückenprotektor hat,
genau,
der kann ihn auch problemlos einfach beim Motorradfahren anziehen. Ja?
Ja.
Also ihr braucht keine 2, um das mal eben jetzt mal hier so als kleinen Tipp rauszuschmeißen. Und deswegen mit diesem, sag ich mal, Heizwäschen, die es so gibt, halt, boah, mir war das immer ein bisschen zu tricky, so zu viel Aufwand. Ich möchte es einfach so gerne super haben. Und damit kommen wir jetzt schon mal, nachdem wir jetzt über Schuhe gesprochen haben, finde ich, zu einer weiteren Extremität, Hände.
Hände
sehr tricky.
Hände finde ich fast am schwierigsten. Ultra exponiert, meistens genau, überhaupt keine Abwärme, meistens mitten
keine
im
Bewegung
Wind,
drin, genau, meistens.
Ja, super steif,
ja,
auch super schwierig, da irgendwie eine gute Lösung zu finden.
Nicht voll im Wind meistens.
Ja, genau. Und ich hatte dann tatsächlich so, die sahen ganz witzig aus. Das waren keine Fäustlinge, das waren quasi Fäustlinge, die in der Zweiergruppe,
ja, genau,
zwischen
so
Mittelfinger und Ringfinger nochmal so geteilt,
ja,
waren.
Ja.
Und dadurch kannst du eben deine 2 Brems- und Kupplungsfinger nehmen, aber hast dennoch eben so die Vorteile von einem Fäustling.
Mhm.
Und die gab es irgendwie, das waren so ganz alte von Lewis oder sowas. Ja. Die waren jetzt auch nicht super teuer, hatten natürlich keine Protektoren drin, mhm, also jetzt weniger aktive Sicherheit, sondern mehr deine passiv, ja, erwähnte Sicherheit, eben, dass du halt einfach nicht frierst an den Händen, weil mit den Händen steuerst du ja auch ganz viel, die müssen schon warm bleiben.
Du hast eine Feinmotorik halt, die ist ganz wichtig.
Genau, halt, ne? Und deswegen bin ich mit diesen Handschuhen dann ziemlich, ziemlich gut gefahren.
Ja.
Die waren super warm, die ließen sich gut an- und ausziehen. Und ja, die haben mir nie den Dienst versagt, die habe ich tatsächlich immer noch.
Genau, also das ist auch so eine Sache, die Hände sind ja ziemlich essentiell beim Motorradfahren, sei es irgendwie Blinken und so weiter und,
ja,
sonst was halt. Und mit diesen Dreifingern-Handschuhen ist es einfach so, du verringerst halt die Oberfläche, weil Fünffinger haben viel mehr Oberfläche, über die halt Kälte dann eingreifen kann, um die halt Wärme verloren geht.
Ja.
Das ist der große Vorteil. Es gibt natürlich auch Fäustlinge und so weiter, die finde ich aber dann, wie du schon sagtest, halt äußerst schwierig halt. Mhm. Es gibt noch Stulpen, die man drum zumachen kann.
Genau, finde ich aber, ist vielleicht sicherheitsmäßig auch so ein bisschen fraglich.
Muss man halt gucken, wie man die nutzen kann, wie, ja, das alles frei beweglich ist. Man kann natürlich auch immer noch Handschützer montieren, also wie man das so aus dem Crosssport kennt.
So Handguards.
Handguards, aber einfach nur vor dem Hintergrund, die müssen jetzt gar nicht mit Metallbügel sein, können auch aus Plastik sein und so weiter,
Hauptsache
sondern einfach,
Wind,
dass der Wind weggehalten, ja, wird, das macht eine Menge aus. Heizgriffe, auch weit verbreitet, ist so ein zwielichtiges Thema, weil, ich sag's gleich, warum, weil bei Handschuhen ist das Zwiebelprinzip total schwer umzusetzen. Es geht, das kann ich vielleicht jetzt schon mal spoilern, darauf komme ich gleich nochmal, es geht. Aber prinzipiell ist es ja so, wir tragen ein paar Handschuhe. So, nehmen wir die dünnen, gefühlsecht in Anführungszeichen, dann ist es halt isolationsmäßig kacke.
Mhm.
Nehmen wir die dicken, müssen wir gucken, kommen wir noch überall so gut ran, haben wir Gefühl, weil je mehr Isolation ich finde, ich so auf den Fingern trage, desto schlechter wird das Gefühl für die ganzen Knöpfe halt so.
Genau.
Ne? Also blinkig oder hupig. Ich habe die Situation mit deinen Daumen, ich kann es gar nicht mehr,
ja,
sagen.
Man,
ja,
man spürt es fast gar nicht,
genau,
mehr.
Und man sieht, also, und dieses Intuitive geht halt ein Stück weit flöten.
Genau.
Da muss man halt immer dann gucken, was man macht. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt so ganz, ganz dünne, zum Beispiel aus Seide oder so Unterziehhandschuhe, 5 Finglinge,
mhm,
so, also für alle 5 Finger. Die kann man noch drunter ziehen, wenn man möchte. Die tragen fast überhaupt nicht auf. Da hat man ein bisschen dieses Zwiebelprinzip.
Mhm.
Und jetzt komme ich nochmal zu den Heizgriffen, weil natürlich ist es so, wenn wir an den Handschuhen, wir haben es vorhin schon erklärt, ist es halt schwer, sozusagen irgendwas anders zu machen, ganz viel drunter zu ziehen. Sprich, gut isolierende Winterhandschuhe tragen halt meist dick auf.
Yes.
So. Und die tragen halt aber auch an der Handinnenfläche dick auf. So, das heißt, die Wirkung der Heizgriffe verpufft meistens so ein bisschen in der Isolation, weil du hast einfach an der Handaußenfläche sowieso immer diese Kälte und innen drin musst du halt gucken, wie es dann ist, ob da was rüberkommt. Das ist halt, es bringt halt nicht so richtig viel, ist mein Dafürhalten. Also je dicker die Winterhandschuhe sind, desto weniger Heizgriffwirkung kriegst du eigentlich mit.
Ich meine, Isolierung bedeutet ja auch irgendwie so Temperatur abweisen in jegliche Richtung.
Genau, also genau, genau.
Heiß und kalt.
Genau. Und da muss man halt gucken, bevor man nachher irgendwie dann sozusagen da kochende Finger hat und dann das auf 80 Grad hochsteuert oder sowas, sondern das ist halt so, das Allerwichtigste ist, finde ich so, wirklich auch da zu gucken, wie bei den Füßen, dass der Wind möglichst nicht durchkommt. Er wird immer durchkommen.
Ja.
So, weil der Windchill-Effekt sich an den Händen, finde ich, richtig, richtig stark bemerkbar macht.
Genau.
Da ist halt zu gucken, was ich vorhin auch schon meine Füßen sagte, guckt, dass ihr irgendwie vielleicht eine Membran drin habt, die Wind draußen hält, so gut es geht. Und dann, was du auch gesagt hast, maximal 3-Finger-Handschuhe nach Möglichkeit, wenn dann doch mal Schnee kommen sollte und so weiter, wäre wasserdicht auch nicht kacke, weil wenn die ganze Schose nachher klamm ist, dann wird es auch richtig kalt.
Das ist doof, ja.
So, und da vielleicht nicht das Allergünstigste zu nehmen, sondern vielleicht einen Markenhersteller, wo ihr wisst, irgendwie da ist auch noch ein bisschen Protektion mit bei und so weiter. Und dann 3-Finger oder wirklich gut isolierte 5-Finger-Handschuhe gibt es von namhaften Herstellern. Dann geht es relativ lange. Ich sage aber auch dazu, du hast gesagt, du fährst so 20, 25 Minuten. Ich fahre so 40, 50 Minuten, je nachdem, wie der Verkehr ist.
Ja.
Und die ersten 20 gehen immer so. Und dann irgendwann kommt es. Und ich finde, Hände sind so, das ist wie Nadelstiche. Das ist einfach wie Nadelstiche. Ich hatte es einmal in Frankreich auf einer Testfahrt. Da ist der Fotograf von uns mitgefahren, weil ein anderer Kollege krank war. Und dann habe ich dem Fotografen meine Winterhandschuhe gegeben und ich musste mit Sommerhandschuhen fahren. Es waren so 2 oder 3 Grad.
Boah.
Wir haben irgendwann angehalten in der Sonne. Ich habe fast gekotzt vor Schmerzen in den Händen und geheult, weil es war der Hammer. Es hat so, das kann man sich nicht vorstellen. So, also ich konnte noch nicht mehr bremsen und so weiter. Das war einfach so alles so unbeweglich und so kalt.
Das ist die Achillesferse, glaube ich.
Ja, einfach da nur in der Sonne gestanden und habe geguckt, dass wieder Wärme in die Finger reinkommt, weil es ging nichts mehr. Es ging nichts mehr zu den Zeiten.
So ein paar generelle Tipps. Ich habe ich tatsächlich erst in der Redaktion erfahren. Liegt super nahe. Einfach, wenn man an der Ampel steht, einfach die Hände so ein bisschen an den Motor dran, ne?
Genau. Also,
das war mir vorher einfach irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen. Und natürlich wichtig bewegen, ne? Immer schön versuchen, dass da Durchblutung stattfindet.
Genau, weil es ja meist so beim Fahren, du kannst die Kupplung mal, den linken Arm mal loslassen.
Genau.
Dann hängst du die mal aus dem Wind raus.
Ja.
Ja, dass du mal vom Körper hältst oder hinter den Rücken oder so. Das bringt schon eine ganze Menge im Winter. Rechts geht's aber meistens nicht, sondern rechts ist halt immer
bist
so.
Du halt ein bisschen fest.
Feste los, fährst halt nicht mehr vorwärts.
Genau.
Ne? Und dann fährst du aber meist ja sehr gleichmäßig oder so und dann hast du nicht viel Bewegung drin.
Ja.
Und deswegen ist rechts halt ultra, ultra heftig.
Rechts kann man schwer dann bewegen, ja.
Genau. Ja.
Im Optimalfall vielleicht noch Tempomat, aber im Winter vielleicht auch.
Ja, aber wer hat das bei 25 Jahren? Das gibt es ja nicht. Also von daher.
Gibt es nicht.
Und genau. Also von daher der Tipp
passt einfach, bei Händen auf.
Zwiebelprinzip geht eingeschränkt nur, es geht so ein bisschen. Da könnt ihr gucken, dass ihr zum Beispiel beim Louis oder Ähnlichem so ganz, ganz dünne Unterhandschuhe kauft oder so. Die passen auch unter Sporthandschuhe meist ganz gut drunter.
Ja.
Ansonsten, wenn es im Minusbereich oder sag ich mal unter 5 Grad wird, guck, dass ihr vernünftig isolierte Winterhandschuhe bekommt, weil bei längeren Strecken wird es irgendwann richtig, richtig heftig, was die Schmerzen betrifft. Und das ist kein Spaß mehr.
100 Pro. Gibt's was am Kopf, was man vielleicht noch beachten könnte?
Ja, Kopf ist jetzt das Nächste. Also Kopf ist für mich so eine Sache, die fällt gleich zusammen mit Hals. So, weil ich bin kein Freund davon, Sturmhauben zu tragen. Also so über dem Kopf so, das finde ich immer so ein bisschen döver. Ich finde auch, dass der Kopf, wenn das Visier gut abschließt, also wenn diese Gummilippen, die es um das Visier herum gibt, wenn die ein bisschen eingefettet sind oder so und das Visier abdichtet, dann kannst du halt einen Helm relativ gut isolieren.
Ja.
So, also dadurch, dass der, weil da muss man ja fairerweise sagen, wenn man die Oberkopfbelüftung dann, wenn man eine hat, die dann zumacht, dann kommt oben nichts mehr ran.
Yes.
Und die Helmschicht das ist ja meist ein Stoff, der Styropor-ähnlich oder irgendwas anderem, also sozusagen sowas, so ein Kunststoff in Anführungszeichen, so ein Gewebe, da ist Luft eingeschlossen. Und das seht ihr ja zum Beispiel, wenn man Häuser isoliert oder so weiter, nachträglich halt, da wird ja auch eine Isolationsschicht draufgebaut, die ist ja auch Styropor-ähnlich. Mhm. Oder man klebt Styropor hinter Heizungen, damit die Wärme dann sozusagen nicht nach außen in die Außenwand abgestrahlt wird.
Genau.
Also dieser Stoff an sich isoliert schon mal sehr, sehr gut. Von daher ist es mir eigentlich noch nie so richtig vorgekommen, außer man natürlich Visier auf, klar. Aber wenn es Visier zulässt und du machst nur unten so ein bisschen Luftstrom zum Mund, dass es halt nicht beschlägt oder so, dann ist es im Helm eigentlich immer relativ erträglich. Oder siehst du das anders?
Nee, das habe ich mir auch immer gedacht. Ich bin im Gegensatz zu dir dann doch ein großer Sturmhaubenfreund. Mache ich beim Skifahren auch ganz oft. Deswegen bin ich das gewohnt, so ein bisschen Stoff unterm Helm zu haben. Ich bin damals immer in ziemlich feuchten, also morgens, wenn es im Winter feucht ist, dann hast du so richtig viel Wasser in der Luft, Luftfeuchtigkeit. Ja. Dann habe ich irgendwann auf den Pinlock tatsächlich
gewechselt. Ja, natürlich, klar.
Damit du einfach siehst.
Also Pinlock, wer es nicht weiß, ihr habt das ganz normale Visier natürlich. Und an dem Visier, das gab es früher, kann man eine zweite Scheibe von innen reinkleben. Hat einfach diesen Doppelglas-Effekt in Anführungszeichen.
Ja.
Oder man kann bei modernen Helmen, hat das normale Visier einfach zwei Stifte schon drin und da kann man halt so ein Pinlock-Visier nachrüsten.
Ist ganz nett.
Das dann da einfach eingeklebt,
eingeklemmt wird. Dann beschlägt euer Helm nicht und gerade im Winter wollt ihr halt nicht euer Visier aufmachen, damit die Beschlagung weggeht.
Genau.
Deswegen Pinlock war ich sehr dankbar, dass
als
ich den
Brillträger dabei hatte. Kann ich aber sagen, irgendwie das hilft bei der Brille halt nur eingeschränkt.
Weil,
ne, also dann denkt ihr immer so, ey, ich habe da einen Pinlock drin.
Bräuchtest du auch noch eine Brille mit Pinlock
dann. Genau. ich habe da einen Pinlock drin, warum beschlägt denn alles? Und dann macht ihr das Visier auf und immer noch beschlagen. Ja, es ist die Brille halt. Ne? Also als Brillenträger brauchst du halt immer so einen leichten Zug zumindest, damit die Luft sich so ein bisschen verwirbelt.
Ja.
Wie gesagt, Sturmhaube kann man machen, braucht man noch nicht. Ich mag schon passformmäßig nicht so gerne Sturmhauben so.
Mhm.
Was aber das nächste ist, wo ich dann sage, Helm und Hals gehören für mich eigentlich zusammen, ist, dass die Sturmhaube ja automatisch eine Halsverlängerung hat. So, und Hals ist auch was, da ist gar keine Jacke drüber, ja, das ist einfach, da ist eigentlich gar kein Schutz, manche Jacken haben ein bisschen höheren Kragen,
ja.
Aber mehr ist da halt nicht und da kriegt ihr volle Lotte Zugluft ab. Und da sitzen die Mandeln, da sitzen andere Sachen halt, da sitzen Lymphdrüsen und so weiter, das wollt ihr alles nicht krank oder erkältet haben oder sowas,
nicht krank haben,
so, ja. Und deswegen ist mein Tipp da, da könnt ihr natürlich auch nicht jetzt, sag ich mal, den guten gestrickten Wollschal von Omi von Weihnachten nehmen, den er dreimal drum wickelt, weil dann kriegt die Jacke auch nicht mehr zu.
Mhm.
Und dann zieht so die Jacke nach oben rein auf die Brust. Das ist ja auch Blödsinn.
Ja.
Deswegen auch da, guckt, dass ihr für 20-30 Euro einfach eine Halskrause nehmt, eine vernünftige oder eine Sturmhaube, wo ihr dann einfach durchs Gesicht durchschlüpft und die nach unten fallen lässt.
Ja.
Und zwar eine Sturmhaube, winddicht, ja, die ihr dann quasi unter eure Unterwäsche, unter die Jacke stopft. Und dann fahrt ihr eigentlich bis, sage ich mal, 5 Grad minus schon ziemlich gut.
Mhm.
So bei solchen Strecken halt.
Ja.
Wenn es da ein bisschen kalt wird, kann man auch die Schulter ein bisschen hochziehen, Helm ein bisschen runter, weißt du?
Genau, so, damit weniger Angriffsfläche da
genau.
ist.
Genau.
So. Es gibt auch so Schlauchschals, die haben so einen genau. Filzstoff unten, die sind so zweiteilig
genau.
aufgebaut. Das hilft auch ganz gut.
Genau, vom Buff gibt's auch, sag ich mal so, Halstücher, wenn ihr was anderes nicht wollt, so guckt, dass ihr dann praktisch dann oben über dem Kinn kurz von den Zähnen festhaltet, damit ihr dann praktisch das nicht beim Zumachen des Helms nach unten rutscht und dann der Hals wieder offen ist, sondern das Halstuch sollte praktisch immer unterm Helmverschluss ein bisschen eingeklemmt sein.
Yes.
Dann bleibt der Hals auch gut geschützt. Und wie gesagt, es gibt verschiedene. Es gibt beim Lewis welche, guckt mit Gore-Tex oder nimmt einen Buff, der berühmteste Hersteller. Es gibt ganz normale Schlauchschals, stellenweise irgendwo, was weiß ich, beim 1-Euro-Shop aus Fließmaterial und so weiter. All das hilft auch schon mal sehr, sehr gut.
Genau.
Würde ich erstmal ausprobieren. Da braucht man jetzt keinen großen Invest von 100 Euro mehr tätigen, sondern da gibt's für kleines Geld gute Lösungen. Und die würde ich auf jeden Fall dann da empfehlen.
Und checkt auf jeden Fall doppelt, ob die ganzen Helmlüftungen zu sind.
Ja, genau, das ist so.
Das rächt sich dann immer ganz
zumindest
schnell.
Zumindest die, an die ihr während der Fahrt nicht rankommt oder sowas.
Also
es gibt ja mittlerweile zum Beispiel Scorpion-Helme, die haben auch innen quasi eine Kinnbelüftung, die man auf und zu machen muss. Und da wird es dann mit so einem Dreifinger-Handschuh
das
und weiß ich, 5 Zentimeter breiten Daumen dann irgendwann schwer, da irgendwie noch reinzukommen oder sowas.
Ja.
Aber deswegen so als wichtigster Tipp, den wir so am Ende dieser Folge fahren im Winter und was muss ich gucken, was muss ich für Klamotten tragen, euch mitgeben können, ist einfach, das Allerwichtigste ist, vermeidet, dass euch kalt wird, oder?
Yes, auf jeden Fall. Nicht sparen, viel isolieren.
Genau.
Alles abdecken, was nur irgendwie mit Wind in Kontakt kommen könnte.
Genau, gerade an den Extremitäten, sage ich mal, Füße und besonders Hand. Guckt, dass ihr da so gut aufgehoben seid, wie es geht, dass ihr da ausgerüstet seid. Beim Rest kann man gucken, was man machen möchte. Entweder teure, hochwertige, gut isolierende Motorklamotte oder wie Moritz das zu Anfang erklärt hat, Zwiebelprinzip, dass man mehrere Schichten ineinander zieht. All das ist völlig legitim und wenn ihr dann ein bisschen molliger, sage ich mal, in der Schule ankommt, scheiß was drauf, ihr seid mit dem Moped da. Genau. Ist viel cooler, als irgendwie dann von Mutti oder Vati oder mit dem Schulbus zur Schule gebracht zu werden oder vom Busfahrer. Also von daher, das passt alles, aber guckt einfach drauf. Passive Sicherheit, Wohlbefinden, Kälte, das ist der größte Feind im Winter, sage ich mal, der Staatsfeind Nummer 1, yes. Der 125er Fahrer Nummer 1 Feind, quasi, dass ihr da nicht kalt werdet, weil alles andere macht keinen Spaß und es tut euch nicht gut, es tut der Fahrsicherheit nicht gut und es tut der Gesundheit nicht gut.
Genau. Du, je länger wir drüber reden, umso kälter wird mir schon persönlich. Ja,
genau, deswegen lass uns mal jetzt die Heizung aufdrehen und ins Warme gehen. Leute, yes. Wir sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fahrt unfallfrei durch den Winter, guckt, dass ihr warm genug bleibt.
Genau.
Und wir hören uns wieder in Folge 24. Das ist nur 25er Chance Podcast. Bis dahin, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Moritz, fürs Co-Hosten wieder. Es war mir ein 125er Chance Fest.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.
Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, fahrt vorsichtig, bleibt oben und zieht euch warm an.
Genau, bleibt schön warm und kommt gut durch den Winter. Macht's gut.
Ciao und tschüss.